خدام
Der
احمدیه.
Nuruddin Podcast.
Assalamu alaikum, liebe Zuhörer, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des neuen Nuruddin Podcasts Khutba Rewind. Ich begrüße neben mir unseren geehrten Murabbi Sahab. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Murabbi Sahab, in der vergangenen Khutba haben wir wieder wertvolle Einblicke aus dem Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erhalten. Dieses Mal ging es auch um die Ereignisse nach der Schlacht von Khaybar. Und ein Punkt, den ich direkt zu Beginn schon sehr interessant war, war das, das verspätete Gebet auf der Rückkehr von Khaybar, wo der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mit weiteren Gefährten, unter anderem auch Hazrat Bilal radhiyallahu anhu, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, müde unterwegs war, also die ganze Nacht teilweise unterwegs war, gelaufen ist. Und dann Hazrat Bilal radhiyallahu anhu darum gebeten hatte, dass er das Gebet schützen möge, also dass er alle anderen, auch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Fajr-Gebet aufhängen soll. Ich denke mal, ich spreche für die meisten Khudam, schließe mich da selber ein, dass das Fajr-Gebet ja das Schwierigste ist. Da hat man den größten Kampf mit seinem eigenen Ego. Das Bett ist immer ganz kuschelig, warm, gemütlich. Vor allem in den Sommermonaten, wo die Tage länger werden und die Nächte kürzer. Man hat Uni, Arbeit, ist vielleicht auch noch ein bisschen spät mit anderen Sachen beschäftigt, geht spät und müde ins Bett. Und da ist einfach die größte Gefahr, dann das Fajr-Gebet nicht pünktlich zu verrichten. Ich persönlich kannte die Aussage des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass wenn man das Gebet vergisst, dann soll man es direkt nachholen. Aber ich kannte nicht die Umstände, also dieses Ereignis, wie er Suras erläutert hat.
Das war nicht tatsächlich ist es auch für mich sehr neu gewesen. Also ich kannte es auch nicht. Also ich kannte diese Begebenheit auch nicht. Und das ist das Schöne an das Khilafat und auch an diese Freitagsansprachen. Mit einem 14 Semester Theologiestudium meint man manchmal vieles zu wissen, wenn nicht alles, in Anführungszeichen, aber das Khilafat ist ein unermesslicher Schatz an dem wahren Wissen, und das ist das Schöne an diesen Freitagsansprachen, dass sie uns dahingehend auch immer wieder Dinge beibringen, die man sonst im Alltag nicht kennt und auch vielleicht nicht so schnell kennenlernt. Diese Begebenheit kannte ich tatsächlich auch nicht. Fand ich sehr interessant. Ja, das zeigt einerseits natürlich auch die Menschlichkeit von den Sahabern und von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Andererseits ist aber auch darin vorzufinden, also es mag sein, dass jemand sich dadurch beruhigen lässt und sagt, ach, wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam mal ein Gebet verschlafen hat und wenn ich es mal tue, ist das auch halb so wild. Dieser Gedanke ist aus meiner Sicht gefährlich. Warum? Weil, wenn man sich die Umstände anschaut, ja, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten, sie waren nicht lange mit dem Internet nachts beschäftigt, dass sie morgens nicht aufstehen konnten. Sie waren nicht lange irgendwie mit anderen persönlichen Sachen beschäftigt, am Reden, Quatschen, Fernsehen gucken oder so. Sondern wenn man sich mal kurz in einen Moment der damaligen Zustände sich zurück hineinversetzt, wenn du zu so einer Schlacht gehst, ja, was für ein mentaler Druck das auch ist, weil du weißt nicht, ob du lebendig zurückkommst oder nicht. Es ist ein Kampf. Und der geht über mehrere Tage hinweg. Ich meine, wenn wir eine Reise von 5 Tagen unternehmen, sind wir schon so K.O. wie, keine Ahnung wie. Aber die sind auf Reisen gegangen, wo du nicht mal ein warmes Bett hast unterwegs. Also wirklich sehr, sehr schwierige Zustände. Plus, du weißt nicht, ob du lebendig zurückkommst oder nicht. Nach so einem schweren Kampf, überlebend, verletzt, kommst du zurück. Und dann bist du noch auf so einer extremen Reise, wo du über mehrere Tage durch Wüsten etc. hindurchgehst, vieles selbst läufst, manchmal dein Reittier als Begleiter hast. Und dann kommt man natürlich so einer Situation mal vor. Ja, also das ist nicht mit unserer Situation zu vergleichen. Also da sollte jeder diesen Gedanken, wenn er kommt, auch wenn der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das machen, dann wir auch. Nein, wenn das ähnliche Umstände sind, dann kann man sagen, ja, ist menschlich passiert. Aber wenn das weltliche Umstände sind und man dann ein Gebet verpasst und dann sagt, ja, dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist es ja auch passiert, dann kann es mir auch passieren, dann ist es nicht richtig. Aber nichtsdestotrotz, der Mensch muss an sich arbeiten. Es kann sein, dass er in einer Phase ist, wo er öfters das Versöhnungsmaß mal verschläft. Aber man sollte es nicht aufgeben. Man sollte nicht sagen, okay, so jetzt mache ich es einfach und es ist in Ordnung so, dann verschlafe ich es immer. Nein. immer dran arbeiten. Die Sommermonate sind schwer. Vor allem sofort, wenn man aufsteht. Nicht aufstehen heißt nicht erst um 11, 12 am Sonntag aufsteht und sagt, oh, ich habe es verschlafen, sondern tatsächlich, wenn man wach wird und man merkt, oh, man hat das Gebet verschlafen, dass man schon dann in dem Moment aufsteht, versucht und dann das Wusu zu machen und auch das Namaz zu verrichten. Ne? Und so wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das dann auch gemacht hat. Ja? Also das heißt nicht, wenn das Gebet vorbei ist, die Zeit vorbei ist, jetzt muss ich das Gebet nicht mehr abhalten, sondern es ist wichtig, dass man das Gebet auf jeden Fall nachbetet. Und im Hadith ist es ja auch sogar so gewesen, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dieses Gebet sogar Ba'dema verrichtet hat. Also das war auch für mich neu. Ich dachte immer, wenn man das Gebet verpasst, dann darf man es nicht mehr Ba'dema verrichten, weil die Zeit ist vorbei. Aber interessant, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das auch in der Gemeinschaft verrichtet hat.
Ja, und ich glaube, das ist auch also für mich persönlich die Lehre, die ich so mitgenommen habe aus diesem Ereignis, das direkte Nachholen des Gebets. Und interessant fand ich auch den Umgang des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auch mit Hazrat Bilal, der eigentlich die Verantwortung hatte.
Mega.
Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt halt kurz und knapp so: Bilal, also nach dem Motto: Was ist los? Was ist die Verantwortung? Und Hazrat Bilal natürlich hatte diese Verantwortung und hat auch sofort gesagt: Meine Eltern sollen geopfert werden und jenes Wesen, was in mir steckt, welches mich davon abgehalten hat, euch alle zu wecken. Also er wusste sofort, was los ist. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn jetzt nicht großartig vor allen anderen getadelt oder in irgendeine Panik verfallen, sondern ganz sanft die Reise für ein kleines Stück fortgesetzt und das Gebet dann an einer anderen Stelle Baljamat verrichtet. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
Sehr interessant. Also das zeigt, wie sehr der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam auch sich selbst unter Kontrolle hatte, seine Emotionen, seine Gedanken, also alles. Und das zeichnet auch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dahingehend aus. Und das kommt manchmal auch so ein bisschen in der Diskussion, was die Spiritualität angeht, auch mal so kurz. Aber der verheißene Messias sallallahu hat es auch immer geschrieben. Die Regeln, die es im Islam gibt, du sollst das machen, das nicht tun, du sollst beten, etc., die sind eigentlich dafür da, dass man das innere Ich tötet. Und erst wenn dieser innere Ich mit all den Wünschen, die dazu sind, wenn die getötet sind, wenn die nicht mehr existieren, diese Begierden, dann kriegt der Mensch ein neues Leben. Und das ist eigentlich die wahre Spiritualität. Dann ist er auch nicht mehr wütend. Auch wenn ihn jemand beleidigt, ist er nicht wütend, weil er hat sein inneres Ich, was ihn dazu immer wieder anstachelt zu antworten, hat er getötet, hat er vernichtet. Und das ist das, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam meinte, wo er zu Hazrat Aisha gesagt hat, dass der Satan in den Menschen so fließt wie das Blut in den Adern. Also es ist immer wieder so, wie das Blut immer wieder zirkuliert. So bleibt der Mensch ja am Leben. So ist der Satan immer wieder wach. Und er ist nicht arbeitslos. Ja? Er haucht immer wieder gewisse Gedanken ein. Und dann hat Hazrat Aisha den heiligen Propheten gefragt: Ja, das will er bei Ihnen auch? Und dann hat er gesagt: Mein Shaitan ist Muslim geworden. Also, Muslim heißt ja derjenige, der sich vor Gott niederwirft, der wirklich Gottes Wille akzeptiert. Das heißt, mein Satan hat Allahs Wille akzeptiert. Das heißt, jetzt habe ich ihn so sehr unter Kontrolle, beziehungsweise er ist tot und er haucht mir nicht mehr diese Dinge ein. Und in diesen Momenten findet man das dann heraus, wie tatsächlich, was für eine Kraft der heilige Prophet auf sein Gemüt, auf seine Wünsche, all diese Dinge auch hatte, was ihn dann auch letztendlich als Prophet und als den größten Propheten sallallahu auch ausgezeichnet hat. Ne?
Ja, ich denke auch, diese Loslösung vom eigenen Ego ist dann wahrlich die Freiheit, nach der jeder trachtet,
Ja.
aber eine wirklich vollkommene Freiheit, da man sich dadurch dann auch sich von den Ketten dieser Erde einfach loslöst und nicht mehr gefangen ist an seinen eigenen egoistischen Wünschen und Begierden, die einen halt vom wahren Sinn und Zweck unserer Schöpfung fernhalten. Da hatte der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam an einer Stelle auch mal eine schöne Begebenheit, eine Anekdote gehabt von einem Papagei. Ich glaube, die jetzt hier zu erzählen, das sprengt dann ein bisschen den Rahmen. Aber ja, man sieht das an diesem Beispiel. Und die Frage, die man sich hier stellen sollte, vielleicht auch nach der Chutba, nach diesem Ereignis, wie geht man selber damit um, falls es dazu kommt, dass man ein Gebet verpasst? Und ich denke, nach diesem Ereignis, jetzt wo wir es in der Ansprache gehört haben, da haben wir das optimale Vorbild, wie damit umzugehen ist.
Ja, das haben wir. Apropos Papagei. Hasul hat ja einige Begebenheiten auch über Tiere erwähnt.
Ja.
Die waren sehr, sehr interessant. Das eine war ja, wo der heilige Prophet sallallahu, beziehungsweise seine Gefährten ein Tier, beziehungsweise ein Kind eines Tieres sozusagen, ein etwas jüngeres, gebracht haben zu dem heiligen Propheten sallallahu. Entweder wollten sie es essen oder wie auch immer. Und daraufhin ist die Mutter oder der Vater des Tieres, also es war, glaube ich, ein Vogel oder so, ja, die Mama ist gekommen und hat sich vor dem heiligen Propheten, vor den Gefährten, sich einfach hingelegt, als ob sie tot sei, ja, sich totgestellt. Und alle waren in dem Moment so ein bisschen, konnten es nicht einordnen, was geht vor sich. Und dann hat der heilige Prophet sallallahu erklärt, dass das Tier sich uns quasi bereitstellt und will sein Kind schützen und sagt: Nimmt mich und lasst mein Kind in Ruhe. Und lasst es fliegen, nimmt mich dafür. Ja. Und dann war sehr was Interessantes, was der heilige Prophet sallallahu gesagt hat. Er hat gesagt, dass Allah mit dem Menschen noch gnädiger umgeht als diese Mutter, die bereit ist, sich selbst zu opfern. Und das ist ein Moment, also da muss man erstmal innehalten und das erstmal nochmal sacken lassen und auch verstehen, was damit gemeint ist. Dass Allah sozusagen bereit ist, in Anführungszeichen sich selbst mehr zu opfern, damit wir sozusagen es uns gut geht. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir viele Dinge in den Augen Allahs Tag und Nacht falsch machen. Viele Dinge, für die wir eigentlich nicht gemacht sind. Viele Sünden, die wir begehen. Manchmal absichtlich, manchmal auch unabsichtlich. Aber Allah sieht über alle hinweg. Und Allah ist zum Beispiel so milde, dass er nicht sofort uns bestraft. Rein theoretisch könnte es ja auch so sein, dass wenn ich sofort etwas falsch mache, Allah mich sofort bestraft. Ich meine, wir sehen das Gesetz ja so. Wenn du in Deutschland gibt es keine Milde und wird nicht hinweggesehen, ja. Also man sagt, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Nicht einmal das. Aber in den Augen Allahs nicht. Allah wartet nur, bis der Mensch, also zögert es sehr weit hinaus, dass der Mensch ja einen Moment in seinem Leben bekommt, wo er den Umschwenker macht und zu Gott findet. Und selbst dann sagt den Allah seine Sünden nicht immer wieder nach. Ach, warte mal, du hast doch damals das und das und das gemacht, deswegen werde ich dir nur die Hälfte der Sünden vergeben. Nein, Allah sagt, ich werde dir all deine Sünden verzeihen, aber versuch diese Vergebung, meine Vergebung auch zu erbitten. Ja? Und darin sieht man diese Beziehung, wie zwischen Mutter und Kind, die bereit ist, sich selbst zu opfern, dass Allah nicht wie so ein hartes Gesetz ist, du hast Fehler gemacht, zack, wirst du dafür bestraft. Oder deine Sünden werden dir nie vergessen, sondern du wirst ein Schufa-Register haben, ja, in dem es lange drinne steht, sondern wenn man mit reinem Herzen vor Allah geht, ist Allah bereit, auch all diese Sünden zu vergeben.
Letztendlich freut sich Allah Ta'ala über jene Menschen, die zurück zu ihm kommen, egal was sie gemacht haben. Mehr sogar als seine Mutter, die ihr verlorenes Kind wiederfindet. Das hat der Sura, meine ich, auch in einer seiner Ansprachen wie in Ramadan gesagt. Das Interessante ist hier oftmals, sieht man das ja auch bei uns Menschen in Streitereien, dass man, wenn man sich versöhnt und vertragen hat, bei der nächsten Gelegenheit doch wieder auf alte Streitereien zurückgeht und sagt: Früher hast du aber dieses und jenes zu nachgesagt.
Ja,
Geht auch
ne?
nach.
Fragt. Ja.
Ja, das kann.
Das ist nicht gewesen. Und das letzte Beispiel vielleicht, und das fand ich auch mega interessant, dass ein Kamel zu dem heiligen Propheten sallallahu selbst zugerannt gekommen ist. Also wenn man wirklich, man hört sich das immer schnell Durchgang an, aber wenn man bei jeder Sache mal kurz anhält, ein Kamel kommt weinend zu dem heiligen Propheten sallallahu und weint und ist laut. Und der heilige Prophet sallallahu fragt dem Gefährten: Wisst ihr, was er gerade sagt? Also das lässt sich auf vieles zurückschließen, nämlich dass A, ein Kamel, selbst ein Tier weiß, bei wem er Hilfe bekommt. Bei dem Propheten sallallahu. Er ist nicht bei irgendeinem anderen Menschen gegangen. Er geht zum Propheten sallallahu. Selbst Tiere haben diesen Sinn von Allah bekommen gehabt, zu wissen, okay, welcher Mensch ist heilig und Allah nah und welcher nicht. Und zweitens, der heilige Prophet sallallahu hat das Kamel verstanden. Das heißt, in anderen Worten, der heilige Prophet sallallahu konnte selbst Tiere verstehen. Ja? Auch wenn das jetzt so in dieser Deutlichkeit nirgends steht, aber das lässt sich ja zurückschließen. Und dann hat der heilige Prophet sallallahu ganz genau gesagt, was der sagt, also was dieser Kamel letztendlich beklagt, nämlich, dass der Herr ihn seit Jahren schwierig beziehungsweise nicht gut behandelt und seine Dienste in Anspruch nimmt und jetzt will er ihn auch noch umbringen, ja, beziehungsweise ihn jetzt schlachten. Und dann kommt noch was Schöneres. Dann hat der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, wem gehört das? Und hat es ihm abgekauft. Rein theoretisch als Oberhaupt der Muslime, aber auch Oberhaupt des Ortes, so in Medina. Ich denke immer, dass es in Medina auch passiert. Nee, dass es während der Reise passiert, Entschuldigung. Ne? Aber er hätte ja auch sagen können, befreie das Tier. Aber er hat es abgekauft. So, dass derjenige, dem das Tier gehört, er auch ordentlich dafür bezahlt wird. Und was hat der Heilige Prophet dann gemacht? Hat es freigesetzt. Ja? Also diese Tierliebe und dieser Tierschutz, der in der heutigen Zeit so aktiv geworden ist, der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam aus seiner eigenen Tasche befreit er diesen, er hat nicht nur Sklaven befreit, er hat sogar Tiere, die in Sklaverei waren, befreit, aus seiner eigenen Tasche Geld gezahlt und diese Tiere freigesetzt. Er hätte es ja auch behalten können und selber in den Dienst stellen können und es gut behandeln können. Er hat es freigesetzt. Ja, also das ist der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gewesen. Und das ist das Schöne an dieser Khutbat auch, dass der Sohn uns immer wieder an den Ursprung zurückbringt. Und das ist, warum die Ahmadiyya Jamaat gegründet wurde, dass wir als Muslime an den Kern zurückkommen. Und das ist der Kern.
Ich sage mal, Bruder Wissab, das war eine ganz schöne und interessante Khutbah, auch ein tolles Gespräch. Auch an die Zuhörer nochmal, falls ihr die Khutbah verpasst habt, holt das auf jeden Fall nach. Und wir hören uns inshallah nächste Woche wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa rahmatullahi wa barakatuh.